SWR 2.
Heute mit dem Theologen und Spitalseelsorger Martin Lienhardt. Lienhardt hat die Geschichte von Lorenz Kropf aufgeschrieben. Lorenz ist ein alternder Mann mit fortschreitender Demenzerkrankung. Zu lesen sind Gedankenwanderungen zwischen Realität und Traum. Was bedeutet es, wenn Demenz nicht nur als Defizit wahrgenommen wird? Katharina Kirchenmann unterhält sich mit Martin Lienhardt über seinen Roman. Wir hören Ausschnitte daraus, gelesen von Andreas Müller-Crepon.
Der Arzt meint, ich werde dement. Alle glauben ihm. Ich sehe doch das Lächeln um mich herum. So wissend tun alle. Aber was wissen sie, wenn sie wüssten, was ich weiß?
Lorenz ist ein Träumer. Das war er schon als Kind. Und auch später als Lehrer kreierte er für seine Schüler Fantastisches. Und jetzt, als alternder Mann, wird für ihn die Außenwelt immer unscharfer, sein Innenleben immer prominenter.
In meiner Seele bleiben so viel unauslöschbare Spuren zurück. Und ich kann mich nur mit Wegschauen schützen.
Martin Lienhardt hat viel Erfahrung mit dem Leben. Er hat 17 Jahre lang als Seelsorger im Spital in Langenthal mit Menschen gesprochen, ihnen zugehört, Fragen gestellt und mit ihnen zusammen Unausweichliches ausgehalten. Nun erzählt er in seinem Roman die Geschichte von Lorenz, beschreibt seine fortschreitende Demenz, seinen Weg in eine Welt, die wir nur erahnen können.
Ich spüle die Bilder mit einem kräftigen Schluck Kaffee hinunter und wende mich Dingen zu, die man als Realitäten bezeichnet und denen man dementsprechende Wichtigkeit zumisst, die für mich aber manchmal wie vom Baum fallende Blätter auftauchen und wieder verschwinden und die darum keinen festen Platz in meinem Alltag bekommen.
Lorenz' Realitäten vermischen sich. Die Geräusche aus der Küche erinnern ihn an seine Kindheit. Die Gedanken, die ihm dazu durch den Kopf gehen, fühlen sich an wie Bilder eines Traums. Die Grenzen zwischen all dem scheinen sich mehr und mehr aufzulösen. Er selbst scheint sich mehr und mehr aufzulösen. Martin Lienhardt tastet sich mit einfachen Worten und präzisen Formulierungen an das Erleben seines Protagonisten heran. Was interessiert ihn an der Figur von Lorenz?
Zunächst ist Lorenz so ein Schweizer Mittelländer, ein Durchschnittstyp. Und in der Literatur stelle ich immer wieder fest, da werden besondere Menschen beschrieben, die weltgewandt sind oder irgendetwas ganz Besonderes erleben. Lorenz erlebt eigentlich nichts Besonderes, er kennt die Welt kaum.
Also, dass er kein außergewöhnliches Schicksal hat, zum Beispiel. Er ist ein gewöhnlicher Mensch aus unserem Umfeld.
Aus unserem Umfeld, so wie tausend andere, wie ich sie auch im Spital erlebt habe, wie ich mich selber erlebe, nichts Besonderes. Das ist, was mich interessiert, wie lebt und denkt so ein Mensch. Zum Zweiten, Lorenz ist so ein Grenzgänger. Er steht auf der Grenze zwischen Innenleben und Außenleben, zwischen Fantasie und Wirklichkeit.
Also das stand ja schon immer. Sie beschreiben ihn als Träumer oder eben als Grenzgänger, wie Sie jetzt sagen, wo seine Innenwelt und seine Fantasie immer schon wichtig war.
Genau, ja. Aber in der Demenz verstärkt sich das natürlich oder verschiebt sich vielleicht etwas so in die Richtung Innenwelt. Darum ist mir auch der Hintergrund der Demenz so wichtig, weil ich damit auch zeigen will, dass wir natürlich alle Grenzgänger sind. Wir merken das gar nicht so, aber demente Menschen zeigen uns das. In einer ausgeprägten Art zeigen sie uns, wie wir eigentlich Grenzgänger sind. Es gibt noch einen dritten Punkt, der mich an Lorenz interessiert, seine religiöse Haltung. Und zwar nicht die religiöse Haltung im dogmatischen Sinn, sondern dass er weiß, die Wirklichkeit hört nicht mit dem Sicht- und Fassbaren auf. Es geht da weiter. Da sucht er schon sein Leben lang und hat dann ganz skurrile Gedanken schon vor seinem Altwerden, aber wenn er dann älter wird oder eben so in Richtung Demenz geht, dann werden die skurrilen Gedanken manchmal noch ein bisschen übersteigerter. Und das gibt natürlich die Chance, auch etwas von seinem Grenzgängertum zu zeigen, dass er Gedanken, die wir im Alltag einfach so hinnehmen, von einer ganz anderen Seite sozusagen von hinten her aufzäumt und anschaut und dann zu ganz interessanten Überlegungen kommt.
Zwischen dem Stunden- und dem Minutenzeiger der Uhr im Badezimmer hat eine Spinne ihr Netz gewoben. Aber die Uhr läuft. Dehnt sich ein Spinnennetz, wie die Zeit sich vermeintlich dehnt, wenn wir die Zeiger der Uhr betrachten? In Wirklichkeit ist Zeit nichts, was sich dehnt. In Wirklichkeit ist Zeit überhaupt nicht. Zeit ist ein Wort, das wir brauchen für die Erfahrung, die wir mit gewissen Dingen machen.
Lorenz geht seine eigenwilligen Gedankengänge und stellt immer wieder die Frage, was ist Wirklichkeit? Martin Lienhardt, Sie haben vorhin gesagt, dass Lorenz schon als Kind davon ausgegangen ist, dass die Wirklichkeit nicht mit dem Fassbaren aufhört. Was meinen Sie damit?
Also, er war schon als Kind ein Träumer. Es gibt ein Beispiel, das er erzählt, wo er geträumt hat, ein Pferd trage ihn in die Lüfte. Und das stürzt dann irgendwie ab. Die Mutter behauptet, er sei nur vom Baum gefallen, aber er bleibt dabei. Nein, ich bin mit dem Pferd in die Lüfte geflogen und das ist für ihn die Wirklichkeit. Das erleben wir ja selber natürlich immer auch. Wir konstruieren ja unser Leben, unsere Vergangenheit auch. Was ist da Wirklichkeit, was wir erzählen anderen Leuten? Lorenz ist da vielleicht ein Mensch, und in dem Sinn vielleicht auch nicht so ein Durchschnittstyp, der weiß von Kindheit an, dass es diese andere Dimension gibt, diese Fantasiewelt, die immer wieder einbricht in die sogenannte Wirklichkeit. Ich sage sogenannt, weil letztlich dann nicht mehr ganz klar unterschieden wird, was ist jetzt Wirklichkeit, das, was in meiner Seele, in meinem innen vorgeht oder das, was sich außen abspielt, was ich tue, handle, sage, denke, ist das die Wirklichkeit oder das andere?
Sie waren viele Jahre lang Spitalpfarrer, Sie haben viel über Krankheit, Tod, Alter und Demenz nachgedacht und mit Menschen darüber gesprochen. Warum haben Sie sich nun in diesem Roman mit der Figur Lorenz mit den Themen literarisch auseinandergesetzt?
Ich kann das wieder nicht so auf der Ebene vom Bewusstsein beantworten. Also es gibt keinen bewussten Entscheid, ich will jetzt das literarisch verarbeiten. Ich habe mich natürlich vorher auch wissenschaftlich damit beschäftigt, ich habe viele Bücher gelesen, habe aber dann wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Verarbeitung meines eigenen Lebens gefunden, es ist die bessere, die adäquatere Auseinandersetzung mit dem Thema Krankheit, Älterwerden, Demenz. Ich bin eigentlich der Überzeugung, es ist adäquater, sich mit Fantasie auseinanderzusetzen damit. Weil wissenschaftliche Auseinandersetzung gibt immer gleich Distanz. Da gibt es ein Subjekt, also mich, der Wissenschaftler, der anschaut, und das Objekt, der Patient. Und da ist immer diese Distanz. Und ich habe erlebt, wenn ich den anderen Menschen wirklich verstehen will, ob er jetzt dement ist oder nicht, vielleicht mit Demenz ist das noch viel wichtiger, dann muss ich oder will ich versuchen, diese Distanz zu überwinden und mich eben in seine Welt zu versetzen. Und das kann ich literarisch, dichterisch besser als wissenschaftlich.
Ist es auch die Möglichkeit zu umgehen, dass man immer gleich beim Defizit landet?
Genau. Es ist die Möglichkeit, viel mehr beim Beobachten zu bleiben. Beobachten, wie erscheint mir der Mensch, was sagt er, was kommt da an Gestik, an Mimik, an Wörtern auf mich zu. Es hindert mich daran, zu schnell zu Wertungen zu kommen. Eben, das ist jetzt ein Defizit, wo ich ja dann immer einen Maßstab brauche, was ist jetzt normal, und das daran messe. Und das möchte ich eigentlich auch vermitteln mit dem Buch, dass es eine andere Möglichkeit gibt, diesen Menschen zu begegnen. Wie Martin Buber gesagt hat im Buch Ich und Du, dass es nicht diese Spaltung Subjekt-Objekt gibt.
Also beobachten, begleiten, ohne zu werten, Distanz aufgeben, sagen Sie, Martin Lienhardt. Ist es das, was den Seelsorger, die Seelsorgerin ausmacht?
Ja, das war auch immer mein Anspruch in der Ausbildung von jungen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, dass genau das, das spezifisch Seelsorgerliche ist, dass wir das können und uns leisten können, diese Distanz aufzugeben. Und ich habe erlebt, je besser ich das kann, die Distanz aufgeben, je näher ich zu einem Menschen hintreten kann, desto besser kann ich auch wieder zu mir zurückkommen. Natürlich dann auch bei mir zu spüren, was sich da ereignet hat bei mir an Trauer, Hilflosigkeit, vor allem Hilflosigkeit, Ohnmacht, dass ich das dann auch spüre und aushalte und nicht agiere. Also viel von unserem wissenschaftlichen Betrieb, da, also ich möchte das gar nicht negieren oder schlecht machen, aber wenn es zu viel wird, ist das ja oft auch ein Ausdruck von Überspielen der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, wo es eigentlich nichts zu tun gibt, nur auszuhalten gibt.
Ist das ein Teil der seelsorgerischen Arbeit, dass man einfach Lebenssituationen aushält mit den Menschen?
Ja. Und das spezifisch Seelsorgerliche, so habe ich es immer vertreten, ist das, oder das Vorrecht sogar vielleicht von Seelsorgern, dass wir nicht therapieren müssen und nicht ein Ziel im Auge haben, was wir dann erreichen müssen, sondern den Mensch viel besser, viel mehr ins Zentrum rücken können, so wie er eben ist im Moment. Und da liegen natürlich auch sehr große Heilungschancen.
Wie haben Sie das erlebt?
Dass Menschen dann sagen, jetzt versteht mich endlich jemand, jetzt will er nicht etwas von mir, was ich verändern sollte, sondern hört wirklich zu. Ich denke, da beginnt eben das Zuhören, wenn ich nicht schon mit einem Gedanken im Hinterkopf komme. Was fehlt jetzt dem Menschen und was müsste ich ihm bringen? Weil ich kann ihm sowieso wenig bringen. Er kann es selber machen. Ich erinnere mich an eine etwa 50-jährige Frau, die war in der Modebranche tätig, hat sich auch entsprechend gekleidet, entsprechend zurechtgemacht, noch direkt nach der Operation. Sie hatte eine Krebsoperation, hat dann auch während der ganzen Zeit der Chemotherapie, die etwa 2,5 Jahre dauerte, hat sie sich auch immer wieder zurechtgemacht und wusste aber, ihre Krankheit kann auch zum Tode führen. Und da habe ich, so wie ich es geschildert habe, versucht, auch ganz nah dabei zu sein, diese Frau zu begleiten. Sie hat dann auch mal gesagt, sie möchte, wenn sie stirbt, dass ich dann dabei bin. Und dann kam morgens um 5 etwa, kam ein Telefon vom Spital. Die Frau sterbe jetzt und sie hat nach mir verlangt, ich soll kommen. Ich bin gekommen zu ihr. Sie lag tatsächlich sterbend da. Es waren ihre letzten Tage. Sie hat halluziniert. Sie hat so ihre Hände angeschaut und gesagt, wie Jesus doch schöne Hände hat und sie jetzt aufnimmt. Und ja, wir haben noch gesprochen über ihre Beerdigung. Und so nach etwa 1,5 Stunden hat sie gesagt, ja, jetzt können Sie wieder nach Hause gehen, das Event findet nicht statt. Sie ist dann 14 Tage später gestorben, wo ich auch dabei war. Aber dieser Satz zeigt doch, sie hatte keine Hemmungen, es war keine Distanz da zwischen ihr und mir. Sie konnte das so deutlich aussprechen. Das Event findet jetzt nicht statt.
Ich habe versucht, das Spiel des Lebens mit Anstand zu spielen. Und jetzt, ach, ich fürchte mich davor, das Spiel des Todes nicht mehr mit der notwendigen Würde bestehen zu können.
Das sagt Lorenz, der alternde Mann, die Hauptfigur in ihrem Roman Martin Lienhardt. Er fürchtet sich, seiner Krankheit ausgeliefert zu sein, seinem Umfeld, davor, dass er nichts mehr im Griff hat. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Sobald wir krank sind, erleben wir eine völlig andere Situation als vorher.
Vielleicht blenden wir da vorher auch vieles aus, wenn wir sagen, ich hab's im Griff. Ich bin nicht so überzeugt, ob wir dann wirklich alles oder so viel im Griff haben, wenn ich nur denke ans Ausgeliefertsein von der Umwelt her. Wir sind ausgeliefert unseren Chefen, unseren Mitmenschen. Ich bin letzte Woche nach Hamburg geflogen. Ich habe mich in die Hände von einem Piloten, von Funken, Navigatoren und Luftüberwachern begeben. Das muss ich mir klar machen. Es ist mir nicht einfach so klar. Wenn ich einem dementen Menschen gegenüberstehe, dann wird es mir so eins zu eins gezeigt, wie ausgeliefert dieser Mensch wirklich ist. Aber ob ich so weniger ausgeliefert bin und ob ich es nicht vorher auch schon mir bewusst machen könnte, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Und trotzdem, mit der immer stärker werdenden Demenz wird Lorenz mehr und mehr vom Handelnden zum Behandelten. Das ist anspruchsvoll.
Ja, anspruchsvoll für beide Seiten, ja. Und da hoffe ich natürlich, dass Lorenz, und das hoffen wir für uns alle, in guter Gesellschaft ist, dass die Menschen, die er sich in seinem Leben ausgewählt hat, dass das Menschen sind, die ihn auch dann so nehmen, wie er sich verändert, wie er sich verhält, wie er eben ist.
Sobald Lorenz im Bett liegt, verschwinden die letzten Reste von Gewissheit. Und dann liegt er, sich selbst fremd geworden, da, ausgeliefert diesen Puzzlestücken, die wie Meteoritenreste aus einer sehr fernen Welt auf ihn einprasseln. Und da ist nur die Angst, dass ihm nach allem, was ihn ausgemacht hat, zuletzt er selbst sich entgleitet.
Lorenz hat ja in seiner Demenz hat er ja Zeiten, wo er das merkt. Und wo er auch merkt, jetzt nehmen mich die Menschen nicht so, wie ich möchte. Jetzt nehmen sie mich nicht für ganz. Obwohl, objektiv gesehen, ist er vielleicht nicht mehr ganz. Aber er empfindet das. Und dann hat er aber auch wieder Zeiten, das haben alle Demente dann, so Zeiten, wo sie das überhaupt nicht merken. Und dann ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger, dass die Menschen ihn wirklich versuchen, so zu nehmen, wie er eben ist. Dass er das auch spürt. Ich bin angenommen. Weil spüren kann er das schon. Da bin ich überzeugt.
Martin Lienhardt, vor kurzem sind Sie 70 geworden. Wie erleben Sie das Alter?
Ambivalent. Es gehen Fähigkeiten verloren, körperlich, geistig. Wenn ich aufmerksam bin, merke ich das. Aber es gibt auch, ja, das habe ich ja mit Lorenz auch versucht zu sagen, in ironischem Zusammenhang eine Bewusstseinserweiterung. Bewusstseinserweiterung im Sinn von mehr Erfahrungen, mehr Erleben. Auch die Möglichkeit, Zeit mehr auszudehnen und in der Zeit mehr tiefer zu erleben. Also es gibt beide Seiten. Ich denke, Alter ist nicht nur defizitär, sondern ich möchte das Alter als eine eigenständige Lebensphase nehmen. Und da kommen wir natürlich sofort wieder zur Frage, ja, wann beginnt dann das? Also unser Enkelsohn, wo er etwa 5 war, hat mal meine Frau gefragt, wie alt bist du? Sie gesagt hat, 47, hat er gesagt, ah ja, da bist ja du noch gar nicht das Große, da bist du ja noch fast eine Frau. ich will damit sagen, Alter, alt sein, das ist ebenso subjektiv, so wird so ganz verschieden wahrgenommen. Alter heißt, ich muss Abschied nehmen von vielem, aber das muss ich doch das Leben lang. Nehme ein Leben lang Abschied. Das heißt, ich muss auch neue Möglichkeiten finden, wie ich das Leben bewältigen kann. Aber auch das muss ich doch das ganze Leben lang. So möchte ich das sehen, einbetten ins Ganze und nicht so als defizitäre Lebensphase.
Sie haben als Seelsorger auf der Geriatrie im Spital viel gesehen, viel erlebt. Und ich stelle mir vor, dass man ab und zu denkt, das sollte mir bitte nicht passieren. Ist es Ihnen manchmal so ergangen?
Nicht so sehr in Einzelfällen. Ich hatte diesen Gedanken öfters, wenn ich so von der Onkologieabteilung weg in die Geriatrie gekommen bin und dann die Menschen gesehen habe, sitzend, liegend. Dann habe ich manchmal so für mich gedacht, das möchte ich nicht. Dann lieber eine Krankheit, die mich gnädiger zum Ende bringt, als so. Aber ich kann nicht wählen.
Gibt es denn Menschen, die im Alter finden, jetzt habe ich genug gelebt? Ist Ihnen das begegnet in Ihrer Tätigkeit als Seelsorger?
Ja, das ist mir öfters begegnet natürlich. Und das sind dann Momente, wo Menschen sehr viel Zuwendung brauchen. Weil es ist ja eine Art Traurigkeit. Ja, es ist eine Traurigkeit. Ich würde jetzt nicht sagen Depression, sondern es ist eine Traurigkeit darüber, dass das Leben nichts mehr bringt. Man hat Abschied nehmen müssen von vielen Fähigkeiten und Genüssen des Lebens.
Von Menschen, von Freundinnen, Menschen. Freunden,
ja,
Familie.
Genau, ja. Ja, das habe ich auch erlebt, dass Menschen gesagt haben, ich bin ein Überbleibsel. Eine 101-jährige Frau hat das immer wieder gesagt, ich bin noch ein Überbleibsel. Es ist genug. Diese Frau hatte nicht das Bedürfnis nach Exit oder nach Suizid. Aber das habe ich natürlich auch erlebt, dass Menschen gesagt haben, jetzt möchte ich diesem Elend, diesem Zustand ein Ende setzen.
Wie haben Sie als Seelsorger darauf reagiert?
Dass ich nah herangegangen bin und versucht habe, mitzuteilen, ja, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, wenn ich mich in Ihre Situation versetze, dann könnte es mir gleich gehen. Und was machen wir jetzt? Was heißt das für Sie? Gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel dem ein Ende zu setzen? Also denken Sie daran. Manchmal ist auch so der Wunsch gekommen, können Sie mir helfen?
Also, dass Sie eine Art Sterbehilfe machen würden?
Ja, das bin ich auch nicht oft, aber doch immer hin und wieder gefragt worden. Aber es kommt relativ selten vor, weil es kommt viel häufiger vor, dass Menschen lebenserhaltende Maßnahmen haben und man dann da etwas unterbrechen kann und sie dann sterben. Das kommt oft vor.
Was nimmst du dich so wichtig, Lorenz? Du bist auch bloß eine Laufmasche im Gewebe der Menschheit. Veränderung ist alles. Hinfälligkeit ist die Wahrheit. Der Glaube wird erst dann echt, wenn du alles ungeschminkt bedenken kannst und trotzdem weitermachst.
Lorenz, die Hauptfigur in Ihrem Roman, ist ein Zweifler. Er ist kein eigentlich gläubiger Mensch. Und doch hat er einen guten Draht zu dem, was da noch sein könnte. Ist Lorenz ein Teil von Ihnen?
Ja, wahrscheinlich schon. Man entblößt sich natürlich schon, wenn man so ein Buch schreibt, das ist klar, ja. Da fällt mir jetzt ein, das Wort Geheimnis. Das kommt ja ganz am Anfang vor im Buch, wo Lorenz darüber berichtet, dass er zeitlebens von einem Geheimnis begleitet wird. Und ganz am Ende des Buches kommt das auch wieder. Das Geheimnis, da verrate ich jetzt nicht zu viel, das weitergegeben wird, das letztlich er nicht lüften konnte. Und das Wort Geheimnis, das könnte für mich eigentlich das Wort Gott ersetzen. In seiner ganzen Ambivalenz. Ein Geheimnis ist ja da, um gelüftet zu werden. Man will dahinter kommen. Aber dann ist es kein Geheimnis mehr. Es bleibt nur ein Geheimnis, wenn ich es nicht lüfte. Und das ist für mich das, was wir herkömmlich mit Gott bezeichnen. Ich bin immer dran zu wissen, was ist das. Aber letztlich kann ich es nie lüften. Wie den Tod auch nicht.
Es bleibt ein Geheimnis.
Ja, es bleibt Geheimnis. Und dann ist die Frage im Raum, der letzte Satz im Buch. Schwebt das Geheimnis im Raum? Mit jedem Toten ein Geheimnis mehr in der Luft? Nicht zum Lösen, sondern zur Mahnung, sorgsam zu leben?
Und Sie meinen damit?
Dass es Lebensaufgabe ist, hinter das Geheimnis zu kommen mit dem Wissen. Wenn es gelöst wäre, dann wäre das Leben zu Ende.
Mir fällt besonders dieses Wort sorgsam auf.
Es ist für mich ein ganz wichtiges Wort, sorgsam für mich selber. Ich bin nicht immer sorgsam, aber ich möchte das sein. Wo ich höhere Ansprüche an mich habe, ist in der Seelsorge. Da geht es um professionelle Sorgsamkeit. Etwas Ähnliches sagt Lorenz, wenn es um den Tod geht. Er sagt das selber, ist das nicht narzisstisch, wenn wir an ein Weiterleben nach dem Tod glauben? Es ist doch purer Narzissmus, dass ich, das kleine Ich, da möchte weiterleben. Es ist eine Überhöhung der irdischen Endlichkeit, sagt er so ein bisschen spöttisch. Aber letztlich lässt er es dann auch stehen. Ich weiß es nicht. Und wenn das jemand lüftet, das Geheimnis Tod, so denkt Lorenz, dann behauptet er eigentlich etwas, das nicht zu wissen ist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.